Fürbitte. Wofür? Also Fürbitte ist eine Art Gebet. Wir beten für andere. Und die Frage ist, wofür? Natürlich müsste ich vielleicht näher definieren, in Bezug auf wen. Denn das ist nicht ein Gebet, dass man für alle möglichen Leute der Welt betet, sondern es ist eher, man könnte sagen, für Missionare oder für solche, die das Wort Gottes weitergeben. Lasst uns also zuerst dieses Thema betrachten. Und dann, wenn wir später ins Gebet gehen, denkt bitte an die Missionare. Denkt an unsere, die wir unterstützen im Gebet oder durch unsere Finanzen der Gemeinde. Ich denke an Familie Campos. Wir denken an das Werk Camp Impact. Aber vor wenigen Wochen ist die Familie Islamai nach Papua-Neuguinea ausgereist. Und andere, die euch einfallen, vielleicht Familie Kiss oder Kish, je nachdem, wie man das ausspricht, sieht aus wie Kiss auf Englisch, K-I-S-S, in Ungarn. Und wer euch halt einfällt, am Sonntag hatten wir den Vortrag von Jean und haben gesehen, wie er für den Herrn unterwegs war, dort in Kamerun. Und wenn wir für solche beten werden, und ich hoffe, wir beten auch füreinander, denn wir sollten alle eigentlich mit dem Wort unterwegs sein, dann wird das uns helfen zu wissen, wofür wir beten sollten. Wir sind Mitarbeiter dieser Verkündiger in der Welt. Ich steige in einen Vers ein, also es ist ein bisschen unzufriedenstellend, wenn ich das tue, aber um nicht lange auszuholen, decke ich das jetzt auf. Da seht ihr den Vers, 2. Korinther 1, Vers 11. Aber noch ein, ja genau. Es heißt, wobei auch ihr mitwirkt. Paulus will sagen, die Leute, die er schreibt, denen er schreibt, das sind seine Mitarbeiter, Mitwirkenden. Wobei auch ihr mitwirkt, aber sie sind nicht am selben Ort wie er. Wie wirken sie mit? Durch eure Fürbitte, durch euer Gebet. Ein Wort für Gebet, Fürbitte. Das erkläre ich ein bisschen auf der Art, weil wir hier einige haben, die nicht Muttersprachler sind. Und dann heißt es Fürbitte für uns. Wobei auch ihr mitwirkt durch eure Fürbitte für uns, damit, nun werde ich die Reihenfolge der Worte ein bisschen verschächteln, hoffentlich ein bisschen klarer darstellen, damit auch von vielen gedankt werde. Okay, ihr wirkt mit im Gebet für uns, damit von vielen gedankt werde, um unseretwillen, ihr betet für uns und um unseretwillen wird gedankt, wegen der für uns erbetenen Gnadengabe. Gott wird eure Gebete erhören, uns bezüglich unser. Dann wird gedankt für das, was Gott erhört hat in unserem Dienst, durch eure Fürbitte. Und es waren viele Menschen. Und ich hoffe, ich möchte ein bisschen pedantisch sein, ein bisschen das Offensichtliche betonen. Aber bitte beteiligt euch an dem Beten, an dem Gebet für die Wortverkündigung. Wäre es nicht eine große Ermutigung? Und wenn wir glauben an die Wirksamkeit des Gebets, wäre es nicht ein großer Gewinn für das Werk des Herrn, wenn eine ganze Gemeinde für die Weltmission beten würde? Stellt euch vor, Familie Islamai würde in diesem Moment in einer Krise stecken. Das kann durchaus der Fall sein. Aber Gott legt das uns aufs Herz, für sie einzustehen im Gebet. Und die ganze Gemeinde betet für sie. Und auf einmal löst sich das Problem auf übernatürliche Weise. Und vielleicht wissen Sie gar nicht, wie das zustande gekommen ist, aber Sie haben schon eine Ahnung, das muss ja Gott gewesen sein. Irgendjemand betet für uns. Gestern Abend waren Alex und ich bei einem kleinen Gespräch und wir durften ein bisschen aus unserer Erfahrung im Gebet erzählen. Und ich erzählte von einer Zeit, wo ich sehr krank war. Meine Mutter hat dann die Gemeinde angerufen, weil also es gab eine Versammlung an dem Abend. Ich denke, es war ein Samstagabend. Es war das Ende einer Woche, wo jeden Tag Versammlungen war. Und das war der Höhepunkt der Woche. Und auf einmal kam ein Telefonat. Bitte betet für Brad, er hat sehr hohen Fieber, er halluziniert und bitte betet für ihn. Ich sagte der Arzt, ich war nierenkrank. Nicht nur eine Nierenentzündung, sondern wirklich ernsthaft krank. Sie unterbrachen das, was sie taten und die ganze Gemeinde betete für mich. Und in dem Moment hat Gott den Fieber weichen lassen, das Fieber weichen lassen, und am Montag bin ich dann zu dem Arzt gegangen, anstatt hinzugehen, um überwiesen zu werden zur Dialyse, stellte er fest, ich würde lediglich eine Nierenentzündung haben. Verschrieb mir Eisen und ich weiß nicht was noch. Und ich habe euch davon erzählt, aber ich erzähle dann das Ende der Geschichte, wie es Wilhelm Busch sagte. Und einige Jahre später sollte ich eine Versicherung, eine Gesundheitsversicherung abschließen und bin zum Arzt gegangen, und das war die letzte Kontrolle, bevor ich zum Studium gehen würde. Und der Arzt schaute sich meine Unterlagen an und sagte, was, nierenkrank, niemals. Also davon erholt man sich nicht. Und er hat das aus meinen Unterlagen gelöscht, denn er sagte, deine Versicherung wird nur dadurch teurer. Und es kann sowieso nicht der Fall sein. Der Arzt hat sich sicherlich geirrt. Also habe ich keine Beweise für diese Heilung. Aber gut, ich brauche das auch nicht. Aber ich sage euch nur, stellt euch vor, eine ganze Gemeinde betet für ein Anliegen, und Gott hört nicht nur das Gebet eines einzelnen Menschen, sondern vielmehr das Gebet seiner Gemeinde. Hey, wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, die ganze Gemeinde betete für was Petrus im Gefängnis. Und schaut, was es da für eine große Gebetserhörung gegeben hat. Gott, an dem Fall ist ein Engel zu ihm gekommen und hat ihn geweckt und machte das Tor auf und husch, husch. Und also Gott kann wirklich Erstaunliches machen. Und ja, seht ihr dann diese Elemente in diesem Vers, die zueinander gehören. Boah, ich sehe es durch das viel Reden. Übrigens, hoffentlich sitzt keiner am Fenster und ich ziehe das auch nicht bis Mitternacht aus. Aber Paulus hat auch lange gesprochen an dem einen Abend. Es steht in der Bibel viel vom Gebet oder viel zum Thema Gebet. Aber aus diesem großen Gros dieses Themas gibt es weniger Stellen, wo es heißt, betet für mich oder betet für uns. Und darauf wollen wir uns konzentrieren heute Abend. Für mich, für uns und betet, dass dies und jenes geschehe. Ich gebe euch ein Beispiel. Hier haben wir Kolosser 4, die Verse 2 bis 4. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Also haben wir die drei Elemente, betet, in diesem Fall für uns, bedeutet Paulus und seine Mitarbeiter, damit, das haben wir zweimal gleich. Also diese Art von Formulierung wollen wir heute Abend sehen, anhand von, ich glaube, vier Stellen. Kolosser, Epheser, Thessalonicher und Römer. Fangen wir mit diesem Gedanken an. Damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort. Wir beten in diesem Fall um die Möglichkeit der Wortverkündigung oder um die Gelegenheit. Nun, vielleicht denkt ihr, das ist doch grundsätzlich. Aber es dürfte nicht selbstverständlich sein. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wenn wir einfach denken, natürlich wird es die Gelegenheit geben und beten nicht dafür, dann stehen wir plötzlich, oder unsere Missionare stehen plötzlich vor geschlossenen Türen und fragen sich, warum. Es erinnert ein bisschen an Georg Müller. Ich hoffe, ihr seid mit ihm ein bisschen vertraut. Er war der, der aus Koppenstedt kam und dann später in England, Bristol, England, Waisenvater war von 10.000 Waisenkindern. Und sie hatten alles erbeten. Sie hatten Mitarbeiter, sie hatten Gebäude, sie hatten alles Mögliche. Aber sie hatten vergessen, Gott um Waisenkinder zu bitten. Und ja, auf einmal mussten sie dann schnell beten, oh Herr, wir sind hier und sind bereit, aber wir haben keine Waisenkinder. Ja, der Herr hat ihr Gebet mehr als erhört. Die hatten sie dann zu Tausenden. Aber man denkt, okay, wir haben unsere Missionare geschickt, unsere Wortverkündiger, unsere Evangelisten, und plötzlich stellen wir fest, hoppla, wir haben vergessen, um die Möglichkeit zu bitten, dann müssten wir nachholen und dieses Versäumnis aufheben. Nun, warum sind die Türen verschlossen? Es gibt Ablehnung wegen harter Herzen. Menschen sind sündig. Und auch wenn das sie leer zurücklässt, sind sie nicht immer, sie lechzen nicht immer danach, dass Gott ihnen das Evangelium schickt. Ab und zu mal kommt es vor, dass sie ein Verlangen haben, was Gott in ihr Herz hineingegeben hat. Aber wegen Herzenshärte oder Härtigkeit kann es Ablehnung geben. Es gibt dann auch Ablehnung wegen Ablenkung. Was gibt es denn heutzutage alles für Ablenkungen? Damit die Menschen überhaupt nicht auf die Idee kommen, über ihre Seele, über ihre Ewigkeit nachzudenken. Sie lassen sich durch gutes Essen oder durch Sport oder durch Arbeit oder durch Armut oder was weiß ich, durch tausend Dinge, Millionen Dinge ablenken. Und deshalb sind sie für das Evangelium oft überhaupt nicht offen. Du willst ihnen das Evangelium geben? Nee, ich habe keine Zeit. Kein Interesse, aber keine Zeit. Wobei sie auch 24 Stunden im Tag haben. Es ist nur eine Frage, wofür werden diese 24 Stunden dann gebraucht. Es gibt Ablehnung wegen Misstrauen. Mit gutem Grund. Es gibt so viele Gauner, so viele Menschen, die nur ihre Chance wittern. Auch religiöse Menschen, müssen wir feststellen. Und auch wir, wenn wir ihnen das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus geben wollen, dürfen wir das nicht mit Hintergedanken tun, oh Herr, wir wollen eine größere Gemeinde haben. Wir wollen eine größere Gemeinde haben. Also ich freue mich, wenn mehr Leute Gottes Wort hören, mehr Leute zu dem Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben finden. Aber es darf nicht um unseren Ruhm gehen. Ablehnung wegen Misstrauen. Wir müssen ihr Vertrauen verdienen. Ja, und Menschen kommen aus anderen Kulturen, sind ein bisschen komisch, fremd. Und nicht alle Menschen lieben alle Kulturen. Das ist ein Hindernis, aber nicht eine unüberwindbare Barriere. Der Herr, deshalb beten wir. Gott kann die Barrieren überwinden. David sagte, mit meinem Gott kann ich über eine Mauer springen. Aber nicht nur ganze Kulturen und Länder werden abgelehnt. Übrigens, ich finde das klasse, wie die russisch sprechenden Menschen, ich weiß, nicht alles, was russisch spricht, ist russisch, aber gerade in der Zeit, wo es diesen Konflikt, diesen Krieg gibt, finde ich es allerhand, dass die russisch sprechenden so offen sind und denen entgegenkommen sind, die aus der Ukraine kommen. Wunderbar, weiter so. Möge Gott diese Barrieren überwinden, falls es solche geben sollte. Ich habe vorgestern gehört, dass wenn man aus dem Iran nach Deutschland kommt, man aber nicht zu allen Iranern Vertrauen hat. Natürlich sucht man, man will Fuß fassen und sucht man Hilfe, aber nicht alles, was Persisch spricht, ist Freund. Nicht einmal für die, die Persisch sprechen. Und sie müssen zuerst feststellen, sind das Freunde oder Feinde? Sind das Leute, die unseren Wohl suchen? Sehen wir selbst in solchen Situationen, gibt es Misstrauen. Misstrauen der Länder, der Kulturen, der Völker, aber auch der einzelnen Menschen. Das dürfte uns nicht sonderlich überraschen. Auch unbekannte Religionen. Was der Bauer nicht kennt, das mag er nicht. Also, und so viel wurde im Namen der Religion in der Vergangenheit gemacht und heutzutage auch, wenn ich mir überlege, was es für Konflikte gibt. So viele dieser Konflikte in der Welt, auch in Deutschland, unter den Völkern, die jüngst angereist sind, sind auf ihre Religionen zurückzuführen, ob es Sunnis sind oder Schiiten, ob es Christen sind, die orthodox sind oder die freikirchlich sind oder katholisch oder was auch immer. Und dann gibt es natürlich die Konflikte zwischen den Religionen. Gestern haben wir von einer Moschee gehört, wo 70, 80 Leute, glaube ich, ums Leben kamen. Und ich sagte Krisha, wer hätte wohl ein Motiv, das zu tun? Und dann hörten wir, dass es an der Grenze zu Afghanistan ist. Da war ich ein bisschen erleichtert und habe gehofft, dass es nicht Namenschristen sein würden. Also das kommt seltener vor, aber wir brauchen überhaupt nicht so etwas. Aber wegen unbekannter Religionen. Deshalb müssen wir beten. Beten um Möglichkeiten, beten um geöffnete Türen. Der Herr hat uns hier eine geöffnete Tür gegeben. Ich weiß, wie ich vor, ich weiß nicht, fast 30 Jahren die Stellen in der Bibel betrachtet habe, wo es um offenen Türen geht. Und betete auch, dass der Herr uns eine geöffnete Tür gibt. Wir versuchten es in Rostock, in Parchim, in Neubrandenburg und so weiter. Überall gab es nur geschlossene Türen. Und dann, als der Herr uns irgendwie unser Herz für diese Gegend berührt hat, hat es auf einmal offene Türen gegeben. Es war etwas, was eindeutig Gott gemacht hat. Da war eine Liste von 3000 Namen für die nächste mögliche Wohnung bei der Wohnbaugesellschaft. Nur eine sehr, 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 sehr lange Liste von den Menschen, die gerne in die Wohnungen einziehen wollten. Und wir sollten dann 3001 sein. Und der Herr hat auf seiner Weise uns schnell oben auf die Liste gekriegt. Wir haben kein Geld dafür ausgegeben. Wir haben nur ein Telefonat bekommen. Herr McKenzie, wenn Sie morgen um 8 da sind, haben sie die Möglichkeit, sich eine Wohnung anzuschauen. Und wir fuhren durch die Nacht und schauten uns die Wohnung an mit einer kleinen Lampe und sagten, passt, und haben unterschrieben. Und so hat der Herr uns hierhin geführt. Fürbitte, wofür? Um offene Türen, um Möglichkeiten. Dann in Kolosser 4, Vers 4, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Und steht dann an den anderen Stellen, damit mir gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Epheser 6, Vers 20, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Gott kann uns eine geöffnete Tür geben und wir haben nicht die Freimut, den Mund aufzukriegen und frei zu reden. Es ist ein großes Problem. Also, um durch diese geöffnete Tür hindurchzugehen und zu reden. Und man fragt sich, war Paulus also kleinmütig? Wärst du es nicht, wenn du mehrmals 39 Mal geschlagen wurde von einer Peitsche oder wenn du mal gesteinigt wurdest und allerlei Verfolgung erlitten hattest? Ja, er bat um Gebet, weil er ein Bedürfnis hatte. Er war nicht irgendwie übermenschlich. Er musste auch abhängig vom Herrn sein und vom Gebet. Wofür hatte er oder hätte er sich fürchten können? Auch vor der Ablehnung. Ist das nicht etwas, also wir mögen es nicht, wenn wir abgelehnt werden. Wenn ihr da sitzen würdet, Jungs, fangt nicht damit an, aber wenn ihr da sitzen würdet und einfach immer nur so machen würdet, das wäre sehr entmutigend. Und wegen Ablehnung will man nicht einmal anfangen. Ich weiß mal, wie ich mir überlegt hatte, Literatur zu Menschen zu nehmen. Und mir kam der Gedanke, ach, was bringt das? Das wird sowieso nichts bringen. Es hat bisher nichts gebracht. Und dann habe ich gedacht, aber wenn ich es nicht nehme, dann bringt es auch nichts. Und in der Situation hat der Herr es gebraucht, um Menschen weiterhin zum Herrn zu bewegen. Also vor Ablehnung haben wir Angst. Davor, dass wir vielleicht Menschen Gefühle verletzen könnten. Auf einmal ist es uns wichtiger, dass wir ihre Gefühle nicht verletzen, als dass wir ihre Seele erretten. Jüngst haben wir gehört von einer Person, die gesagt hat, ich erzähle Ihnen nicht von Christus, weil ich sie nicht in ihrer Sterbestunde belasten will. Belasten will? Da hat ein Bruder gesagt, tja, aber der Herr Jesus Christus hat einen in seiner Sterbestunde errettet, den Schächer am Kreuz. Also, aber auf einmal sind ihre Verletzungen uns wichtiger als ihr Seelenheil. Wovor können wir uns auch fürchten? Vor Zorn, vor Widerstand, vor Verfolgung. Und das habe ich nur wenig erlitten. Aber andere Leute haben ihr Leben, ja, gelassen, um anderen Menschen das Evangelium zu geben. Viele sogar. Und vor Gleichgültigkeit. Und das ist ja sogar schmerzhafter manchmal als Ablehnung. Ich sehe ihn gerade nicht, aber Jerome hat mir von einer Begebenheit erzählt, wo ein Mensch mit ihm 2 Stunden lang gestritten hat über die Bibel, über das Evangelium. Und wir haben uns aber gefreut, weil wir lieber mit jemandem 2 Stunden lang reden wollen, auch wenn sie einer anderen Meinung sind, aber sie sind bereit, ihre Ansicht zu teilen. Und dann sagen wir, aber die Bibel sagt, und sie sagen, ja, aber das. Und dann sagen wir, aber hast du daran gedacht? Und 2 Stunden lang tauscht man sich aus, als dass man einfach gesagt, nö, nichts für mich. Ja, du gehst dahin und willst dich testen lassen wegen Corona. Und sie haben ab und zu mal ein bisschen Zeit. Darf ich bitte hier Ihnen etwas geben? Nö, kein Interesse. Sobald Sie das Kreuz sehen, nein. Ablehnung, Desinteresse. Also das sind Gründe, weshalb wir beten müssen, dass der Herr uns Freimut gibt. Freimütigkeit. Nicht nur eine geöffnete Tür, sondern Freimut. Dann Epheser 6, Vers 19. Damit mir das Wort gegeben werde. Okay, ich bin bereit, den Mund aufzumachen. Und auf einmal weiß ich nicht, was zu sagen. Es ist Donnerstag früh, der dritte Donnerstag im Monat. Und ich soll zum Seniorenheim gehen oder Mittwochabend davor. Und ich überlege mir und denke, worüber soll ich dann überhaupt zu diesen Menschen sprechen? Wir brauchen Gebet, damit der Herr nicht nur sagt, öffne deinen Mund, sondern auch, und ich werde ihn füllen. Damit mir das Wort gegeben werde, damit mir gegeben werde, das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll, als ich Klavier studiert habe, ein paar Jahre lang, habe ich auch einen Kurs gemacht, wie man den Gesang begleitet. Und ich weiß noch, wie meine Lehrerin, Frau Bonham, B-O-N-A-M, mich auf die Schultern drückte und sagte, spielen die Tasten. Und schob mich hin zum Klavier, spielen die Tasten. Ich sagte, möchte ich auch, aber ich weiß nicht, welche Tasten und was. Und ja, also wenn man aber weiß, was man sagt, dann kann man, oder was man spielen soll, dann kann man auch lauter spielen. Kann man in die Tasten spielen. Und so ist es. Man macht seinen Mund auf und sagt, okay. Und dann, ja, aber was? Paulus sagte, damit mir das Wort gegeben wird. Ich brauche Klarheit. Klarheit. Nicht nur die Möglichkeit, nicht nur die Freimütigkeit, sondern auch die Klarheit. Wir sehen hier eine Entwicklung, dass das Wort einem gegeben wird. Nun, wir erwarten nicht unbedingt eine Eingebung im Sinne von dem, was passiert ist mit der Heiligen Schrift. Das hat es übrigens gegeben. So in der Anfangszeit der Gemeinde, bevor es das zweite, also das Neue Testament gegeben hat, hat Gott den Menschen prophetische Äußerungen gegeben. Aber ich würde nicht sagen, dass man dies heutzutage erwarten sollte. Aber den Beistand des Geistes und seine Hilfe auf jeden Fall. Nun, Paulus sagte Timotheus, sei fleißig, befleißige dich. Ja, wenn es alles einfach eingegeben wäre von Gott, dann bräuchte man nicht fleißig zu sein. Nein, heutzutage muss man bemüht sein, damit man sich erweist als treuer Arbeiter, damit man sich nicht schämen muss. Er schneidet das Wort auf gerade Weise. Also das Wort wird gegeben, die Auslegung, die Bezüge. Was hat das mit mir zu tun? Wie kann ich das verständlicher machen? Hier sind ein paar Veranschaulichungen. Das Geheimnis des Evangeliums bekannt machen setzt voraus, dass ich es kenne. Ich kann es nicht anderen erklären, wenn ich es nicht verstehe. Deshalb müssen wir auch bemüht sein im Wort und darüber nachsinnen und Gott um Klarheit bitten und dann hilft er uns, dies auch anderen verständlich zu machen. Ja, offenbar auflegen. Es ist da, aber es ist sozusagen verdeckt. Es muss offenkundig gemacht werden. Die Schätze müssen ans Tage gebracht werden, sichtbar werden lassen. Ja, Verschleiertes wird erklärt oder so scharf gestellt, kommt ins Fokus. Ja, und man muss sich bemühen, vor allem die eine zweite Sprache lernen müssen sich bemühen, das richtige Wort zu finden. Und ich weiß, ich tue das oft nicht. Habe es wahrscheinlich mehrmals heute Abend auch gemacht. Ich bin bemüht und ich bitte um Gottes Hilfe und ihr dürft mich gerne korrigieren. Ich heiße das willkommen, vor allem was die Sprache beanlangt. Das könnte vielleicht auch eine Möglichkeit, ich meine ein Beispiel davon gewesen sein. Nun, ich werde es heute Abend nicht fertig bringen. Das hört ihr fast jedes Mal, wenn ich hier stehe. Betet für uns, ihr Brüder, damit das Wort des Herrn läuft. Das Wort ungehindert wurde hinzugefügt, aber läuft und verherrlicht wird, so wie bei euch. Wenn man 1. Thessalonicher aufschlägt, dann sieht man, wie es bei ihnen gelaufen ist, wie es passierte bei den Thessalonichern. Es war, und das ist der Begriff jetzt, wirksam. Es ist eine Sache, das Richtige gesagt zu haben, aber wir müssen beten, dass das Gehörte auch einen Effekt hat, eine Wirkung hinterlässt. Und wie das aussieht, sehen wir, wie gesagt, in 1. Thessalonicher 1. Die Leute wurden reife Christen. Es sind reife Christen, die ausharren. Und das lesen wir in Vers 3. Sie wurden Christi Nachahmer. Sie haben das Wort Gottes unter Bedrängnis mit Freude aufgenommen. Sie ließen sich nicht abwimmeln durch Verfolgung, durch Kritik, durch Gelächter oder Hohn. Und sie waren nicht nur Nachahmer, sie wurden dann zu Vorbilder. Und ihr Zeugnis strahlte hinaus. Nun, manchmal sagen Menschen, wir haben gefragt, wo ist die Bibelgemeinde und niemand wusste es. Okay, das ist eine Kritik, wofür wir beten können, dass der Herr unsere Bekanntschaft erhöht, dass wir unser Teil dazu beitragen. Ich will ja nicht schlechte, also irgendwie einen Zwischenfall haben, wo dann ganz Deutschland von uns weiß, wegen irgendeiner Dummheit. Und ich suche nicht unbedingt die Verfolgung. In dem Sinne suche ich nicht die Bekanntschaft oder Bekanntheit. Diese Leute aber waren so radikal verändert, sie waren früher Götzendiener und auf einmal beten sie Jesus als Herrn an und das wussten alle Menschen. Und Paulus musste nicht erzählen, es gibt da Leute, die sich bekehrt haben. Och, das wissen wir schon. Und das ist, was es heißt, wenn das Wort Gottes läuft. Und dafür wollen wir auch bitten und beten, dass das Wort Gottes bekannt wird. Natürlich auch die Leute, die dadurch errettet werden. Ich werde die letzten Punkte einfach aufdecken, denn ich möchte nicht unbedingt ein weiteres Mal darüber predigen. Aber dass wir bewahrt sind. Morgen früh habe ich einen Termin mit einem Bruder. Ich habe am Montag gehört, dass es Christen in der Stadt gibt, die angegriffen wurden während ihres Treffens. Das wusste ich nicht. Und die Christen treffen sich jetzt privat, sind sozusagen untergrund gegangen. Wir müssen für unsere Brüder und Schwestern auch in dieser Stadt beten, dass Gott sie bewahrt, dass die Christenverfolgung sie nicht daran hindert, dass sie das Wort Gottes bekannt geben. Bewahrung von bösen Menschen. Manche sind sogar religiös, eifern für ihre Religion, aber sie sind gefährlich. Bewahrung. Und dann für die Annahme, dass die Leute das annehmen, was wir sagen. Und manchmal sind es die Christen, die die Christen ablehnen. So war es, als Paulus sich bekehrt hat. sie haben ihn nicht sofort angenommen. Ich denke, es war Barnabas oder Philippus. Ich vergesse, Barnabas. Genau, Barnabas ging hin und sagte, hey, der ist sein Bruder. Und Paulus sagte, wenn ich hingehe mit der Spende von den Gemeinden, betet bitte, dass das bei der Gemeinde ankommt. Brüder und Schwestern, wenn unser Dienst von den Christen nicht angenommen wird, wie viel weniger von den Verlorenen? Also müssen wir beten, dass der Dienst angenommen wird. Und dann für gebahnte Wege, wir reisen dahin und hierhin und Paulus war viel unterwegs und es ist nicht immer ungefährlich. Immer wieder kommt es zu Überfällen, zu Unfällen. Beten wir also für die Sicherheit auf der Reise. Gute Reise, gesegnete Reise. Und letztens dann, das sollte 8 heißen. Hatten wir nicht gerade 7? Okay, egal. Aber das müsste 8 sein. Erfrischung. Die Diener Gottes werden müde und brauchen ab und zu mal eine Pause. Um sich geistlich zu erfrischen, manchmal um sich medizinisch zu erfrischen. Die werden krank und brauchen ab und zu mal OPs. Also Erfrischung. Urlaub, danke euch. Wir durften Urlaub machen. Und es ist wichtig. Und diese Idee Erfrischung kommt in der Bibel immer wieder vor. Also, fassen wir das zusammen. Wenn wir beten heute Abend, wir werden für andere Dinge auch beten. Aber wenn wir für die Missionare beten, für die Diener am Wort, dann, dass sie überhaupt die Möglichkeit bekommen. Wenn sie die Möglichkeit bekommen, dass sie Freimütigkeit haben, dass sie klar sprechen können, das, was sie klar sagen, wirksam sein wird, dass sie auch, wenn sie sich so klar äußern, bewahrt werden. Es kann sein, dass es der Wille Gottes ist, dass es einen Märtyrer gibt. Stephanus hat Klartext gesprochen und ließ sein Leben. Aber Paulus hat sich das angeschaut und bekehrte sich später. Bewahrung. Annahme von den Christen und von den Ungläubigen und dann eine gesegnete Reise und wenn man müde ist, dass man auch erfrischt wird. Okay, lasst uns dann gleich Gebetsanliegen sammeln und das in die Praxis setzen.